Einen wunderschönen guten Tag. Hier melden sich Andreas und ich mit einer neuen Reihe. Andreas Popp, Finanzfragen, was tun? Andreas, erstmal willkommen.
Ja, hallo ihr Lieben. Ja, wir haben natürlich sehr viele Anfragen bekommen, gerade in dieser bewegten Zeit. Und aus diesem Grunde haben wir uns entschlossen, das hatte ich schon vor 2 Wochen mal angekündigt, dass ich da mal so ein paar kleine, wenige Sendungen mache als, ich sage, Anregung oder auch als Verhaltensrichtung, wie man mit seinen Finanzen momentan am besten umgeht in diesen kritischen Zeiten.
Ja, wir bewegen uns in stürmischen Zeiten und es ist natürlich, wir sprechen oft genug darüber, ziemlich schwierig geworden, den Überblick zu behalten. Immer mehr Mails kommen hier an, bei dir, Andreas, bei mir. Viele Menschen machen sich große Sorgen, nicht nur um ihre gesellschaftliche Welt, sondern vor allem auch über die finanzielle Zukunft sorgen sie sich. Die Schäden alleine jetzt durch die Maßnahmen der Mikrobe, die sind ja überhaupt nicht mehr kalkulierbar. Wir hören von der Regierung jeden Tag neue Pläne, wer, wie, wann, in welcher Höhe unterstützt werden soll, wer nicht. So richtig klar ist auch noch nicht, müssen die Menschen das eines Tages zurückzahlen. Es ist schwierig. Andreas, aber sich dem Schicksal zu ergeben und einfach zu sagen, ich stecke jetzt den Kopf in den Sand und es kann ruhig auf mich zurollen, ist mir egal, das ist ja auch nicht unsere Devise und wir empfehlen immer genau das Gegenteil, nämlich die Dinge klar in den Blick zu nehmen und zu regeln. Das ist das Allerwichtigste, also nicht sich zu verstecken und abzuwarten. Und in dieser kleinen Podcast-Reihe, die du dann auch alleine weitermachen wirst, wir machen hier gemeinsam den Auftakt, wirst du ein paar Grundlagen zur privaten Vorsorge besprechen und ein bisschen noch darüber hinaus.
Ja, die Problematik ist, um sich überhaupt mal ein paar Gedanken zu machen, wie man sein eigenes Leben gestaltet. Und man muss einfach wissen, wenn es um Finanzen geht, das ist ein ganz wichtiger Aspekt des eigenen Lebens. Und wenn man sich jeden Tag eine Stunde, ich sage mal 10 Minuten nur mit den Finanzsystemen auseinandersetzt, dann bringt das mehr, als wenn ich eine Woche lang arbeite. Weil dieses Grundwissen des Systemverständnisses elementar wichtig ist, um überhaupt die richtigen Entscheidungen zu treffen. Mein Ziel ist es eben nicht, den Leuten zu sagen, was sie zu tun haben, sondern ein Rüstzeug, ein Handwerkszeug mit an die Hand zu geben, dass sie ihre eigenen Entscheidungen fällen können. Und die können durchaus unterschiedlich sein, weil es unterschiedliche Mentalitäten gibt, unterschiedliche Ziele, die man auch in seinem Leben verfolgt. Alleine schon der Begriff, was ist Glück? Ist es nur finanziell zu regeln oder sind es auch ganz andere Faktoren? Es gibt ja auch viele andere Glücksfaktoren außer ein volles Konto. Das ist nun eben ganz wichtig, gerade in dieser schwierigen Zeit. Und genau darauf möchte ich Rücksicht nehmen. Aber wir dürfen nicht vergessen, viele Menschen haben sich auch über die vielen Jahre, die sie gearbeitet haben, ein wenig was auf die sogenannte hohe Kante gelegt. Übrigens der Begriff der hohen Kante kommt übrigens aus der Historie, aus dem alten Deutschland, weil man hatte damals die großen Betten, die noch ein Gestell hatten. Das heißt, es waren so diese Himmelbetten. Da waren ja oben noch so diese viereckigen Holzkanten noch drumherum und da hingen dann die Tücher noch so runter. Und oben, wo dieses Holz war, da wurde dann im Prinzip eine Holzlatte links nach rechts, verband dann die beiden Säulen und dort oben drauf legte man meistens sein Bargeld. Das war die hohe Kante, von der man damals immer sprach. Nur hat heute kaum noch jemand etwas auf der hohen Kante liegen und auch nicht mehr in seiner Matratze eingenäht, was auch früher mal ein Klassiker war, sondern man hat das Geld auf der Bank und meint, es ist ganz besonders sicher, besonders vor Diebstahl. Und das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das Geld bei der Bank nicht unsicherer vor Diebstahl ist, als wenn man es irgendwo verbuddelt. Also das sind eben halt die Dinge, die man diskutieren muss, um überhaupt erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen.
Ja, klingt sibyllinisch, weil jeder denkt ja, muss. Aber ich denke mal, die Menschen, die hier im Kanal regelmäßig sich aufhalten und informieren, die haben da längst auch schon so ihren eigenen Blick entwickelt, aufgrund dessen, was du auch immer mal wieder äußerst. Man kann ja auch eins und eins zusammenzählen. Der Mensch ist auch aufgefordert, selbst zu denken und die Zusammenhänge herzustellen. Aber Andreas, immer mehr Meldungen bekommen wir natürlich auch jetzt, dass Kleinunternehmer, größere Unternehmer, mittelständische Betriebe, aber auch Privatmenschen pleite sind, weil keine Einkünfte, kein Umsatz mehr, Hilfszahlungen kommen nicht oder kaum oder zu wenig. Das heißt, es droht die Pleite, es droht die Insolvenz. Und wir hatten uns neulich mal gemeinsam darüber unterhalten und das war eigentlich nochmal ganz aufschlussreich, denn ich selber hatte ja auch eine Privatinsolvenz durchzustehen, was, um ehrlich zu sein, nicht besonders prickelnd war und auch nicht angenehm und auch bei mir ja schon im Zusammenhang stand mit vielen Ängsten und Sorgen, mit Verelendungsängsten. Und ich kann mich erinnern, dass ich, also das hatte ja viel mit meinem Ausstieg aus dem System zu tun, wenn du praktisch von 100 auf 0 knallst und dein Ruf untergraben wird in der Öffentlichkeit, dann sind es auch die letzten Aufträge, die dann storniert werden, weil niemand mit so jemandem zusammenarbeiten will. Man hatte mir ja damals den Stempel verpasst, ich sei ja rechtsextrem, was ich noch nie war. Aber es ist natürlich dann schmerzhaft gewesen und auf eine fast ähnliche Weise geraten jetzt viele unter Druck, auch von 100 auf 0. Die werden auch zum Teil jetzt beschimpft, dass sie Corona-Verschwörer seien und so weiter. Und ja, und wir können ja mal so ein Szenario durchsprechen.
Ja, in den jüngeren Jahren, also meinen jüngeren Jahren, deinen jüngeren Jahren, da war es ja ein Makel, wenn man pleite war oder Konkurs ging oder insolvent war. Heute ist es ja fast schon eine relativ einfache Geschichte, damit umzugehen, weil viele schon davon betroffen waren oder davon betroffen sein werden. Das Allerwichtigste im Falle von solchen schweren Umbrüchen, wie wir sie in dieser derzeitigen Zeitqualität erleben, ist, dass man tatsächlich klar bei Verstand bleibt und auch geistesgegenwärtig wirklich am Ball. Das große Problem, was wir haben, ist, dass Menschen, die zurzeit von der Arbeitslosigkeit bedroht sind, zurzeit in dieser sogenannten Kurzarbeit sind, was oft, nicht für alle, aber oft eben halt auch ein verfälschter Begriff ist, der zur Arbeitslosigkeit nämlich führen wird. Das sind versteckte Arbeitslose. Und wenn man dann weiß, man hat ja bestimmte Kosten und man hat dann irgendwann nur noch geringere Einnahmen und dann fängt man plötzlich an, eventuell zu sagen, ach, das wird schon wieder gut. Übrigens auch mit der Argumentation, ich bin im Gottvertrauen, ich bete jeden Abend mit. Das reicht alleine nicht. Es ist schon wichtig, dass man in diesen sachlichen Dingen auch für sich selbst sein Schicksal in die Hand nimmt und eigene Entscheidungen fällt, bevor andere über jemanden entscheiden. Und dann wird's eben halt wirklich sehr schmerzhaft.
Ja, und genau das ist einer aus meiner Sicht der wichtigsten Zeitpunkte. Viele spüren ja jetzt schon, dass sie in die Mühlen geraten. Und wie ich es damals auch gespürt habe, auch ich habe immer gedacht, ach, das wird schon wieder, das ist jetzt eine Talsohle, die muss durchschritten werden und dann geht's wieder aufwärts. Und habe dabei verdrängt, dass ich praktisch ruiniert war. Mein Ruf war ruiniert, meine Einkommensmöglichkeiten hatten sich dramatisch reduziert und es war auch nichts in Sicht, was Hoffnung geben könnte. Nun denken natürlich heute, was die Mikrobe angeht, schon auch noch einige Leute, ach, das wird schon wieder, wenn dann erst geimpft wird und dann wird alles wieder gut. Aber diese Leute sind hier nicht im Kanal, sondern hier treffen sich die, die weiterschauen wollen und die auch sich entwickeln wollen und richtig stehen wollen. Und denen sei gesagt, wenn sie in eine solche Situation kommen, wenn sie, je früher sie eingreifen, desto besser ist es. Und ich kann mich erinnern, bei mir ging das damals los. Das ist ja nicht sofort, dass man insolvent ist, sondern da kommen Rechnungen und die kann man nicht bezahlen. Und dann legt man die auf einen Haufen. Im besten Fall meldet man sich bei den Gläubigern und sagt, ich kann im Moment nicht, aber nächste Woche oder übernächste Woche. Wenn aber nicht absehbar ist, dass nächste oder übernächste Woche wirklich Geld kommt, kann man sich das sparen. Sondern da muss man eigentlich in der Sekunde schon Maßnahmen ergreifen. Und als wir uns kennenlernten, Andreas, das war für mich sehr spannend. Ich habe natürlich gemerkt, dass du mit diesem Thema Erfahrung hattest, dass du viele Menschen schon auch beraten hast oder ihnen aus Situationen herausgeholfen hast. Du hast nämlich zu mir gesagt, Ja, du musst ja sofort deinen Lebensstandard verändern. Du musst sofort, wenn du merkst, das Geld reicht nicht, musst du dich verkleinern, kleinere Wohnung, kleineres Auto oder vielleicht sogar gar kein Auto und den Standard runterschrauben. Und als du mir das gesagt hast, da war ich ins Mark getroffen, weil ich hatte meinen Standard noch nicht sehr weit runtergeschraubt. Ein bisschen schon, aber noch nicht weit genug. Und dass ich das jetzt hätte machen sollen, also sozusagen meinen Außenauftritt verändern sollte, das war, glaube ich, die größte Hürde für mich. Und wie ich das von anderen Menschen gehört habe, die solche Maßnahmen durchlaufen haben, für die auch. Kann das sein, dass das die schwerste Hürde ist?
Mit Sicherheit ist das die schwerste Hürde. Man kann sich relativ schnell daran gewöhnen, seinen Lebensstandard aufzustocken. Aber runterzufahren ist extrem bitter. Wir sind in einer komplett materiellen Welt gefangen. Wir schuften uns kaputt, um uns Dinge zu leisten, die wir uns gar nicht leisten können, um Nachbarn zu imponieren, die wir eigentlich gar nicht mögen. Das heißt, wir sind in einer völlig kaputten Welt irgendwo gelandet und es geht darum, tatsächlich vor sich selbst zu bestehen und nicht vor den Nachbarn. Und es gehört tatsächlich auch was dazu. Du kamst aus einem sehr erfolgreichen Beruf, du hast sehr viel Geld verdient, das muss man ganz einfach so sagen. Du hast ein wunderbares Haus gehabt in Hamburg in bester Lage und so weiter. Und ich habe mir natürlich sofort die Frage gestellt, wie ist das alles eigentlich so finanzierbar? Und dann haben wir natürlich festgestellt, das sind schon relativ hohe Kosten. Und sich dann tatsächlich durchzuringen und zu sagen, so, kleinere Wohnung, runterfahren, Auto weg und so weiter, dann auch der gesamte Lebensstandard, essen gehen, das sind nämlich übrigens die versteckten Kosten. Nicht das große Auto ist das, sondern gut, essen gehen tut im Moment sowieso keiner so richtig. Das geht ja nicht mit Maske, kriegt man ja sein Essen kaum durch. Es ist ja alles schon ziemlich heftig. Aber es geht wirklich darum, den Mut aufzubringen, dann auch die tatsächlichen Entscheidungen zu fällen. Und viele machen es nicht. Und es gibt ja mehrere Gruppen von Menschen. Es gibt junge Leute, wenn die jetzt in einer Insolvenz sind, da ist es gar nicht mal so dramatisch, sage ich mal, weil dieser Weltenwandel, der stattfindet, ja auch wieder eine Erneuerung hervorbringt und man dann wieder beginnen kann. Die Mittelalterlichen oder Älteren, zu denen wir ja nun auch gehören, die können nicht sagen, wenn wir heute alles verlieren, wir fangen morgen nochmal neu an. Das heißt, da geht es darum, das Vermögen, was man sich auch erarbeitet hat, das bisschen von mir aus, Vermögen ist ja relativ, 10 Euro sind ganz viel, wenn man keine 10 Euro hat, aber dieses Vermögen, das ist eine Art geronnene Arbeit und diese geronnene Arbeit, die man über die Jahre an die Seite gelegt hat. Man hat gearbeitet, aber das, was man verdient hat, nicht verkonsumiert, sondern für später aufgehoben. Und deshalb ist es so unglaublich wichtig, dass dieses Vermögen auf gar keinen Fall einer Gefahr ausgesetzt wird. Und das ist sie im Moment. Und wenn dieses Geld dann weg wäre, dann gibt es eben halt ein Problem. Und genau damit wollen wir uns beschäftigen. Was macht man nun damit? Übrigens auch viele kleine und mittelständische Betriebe, die das Problem haben, betriebliche Altersversorgung in ihren Betrieben zu haben und gar nicht wissen, dass sie bilanziell in großen Schwierigkeiten stecken und das könnte eben halt Probleme mit sich bringen. Alle diese Dinge müssen knallhart auf den Tisch und dann muss man sich eben darum bemühen, die Sachen im Griff zu bekommen.
Knallhart auf den Tisch, das ist das, was am Anfang wehtut. Ich kann mich dann erinnern, es ging dann los, als da so ein Stapel mit Rechnungen lag und ich schon gar nicht mehr mich dahin traute, dann waren die im nächsten Schritt nicht mehr in normalen Briefumschlägen, sondern die wurden gelb. Das waren dann gelbe, ich habe schon bei dieser Farbe gelb, habe ich schon Zustände bekommen, wenn ich das gesehen habe. Und ich kann mich auch erinnern, der Briefträger hat immer mitleidiger geguckt, der diese gelben Briefumschläge abgegeben hat. Und spätestens da hätte ich eigentlich aus diesem Dornröschenschlaf rausgemusst. Habe ich aber nicht. Ich habe immer noch gedacht, es wird schon irgendwie wieder werden. Dieses, es wird schon auf ein Wunder warten. Ich habe auf ein Wunder gewartet. Und nun muss ich dazu sagen, so ganz allein bin ich an der Sache damals nicht beteiligt gewesen. Es gab schon auch noch Kräfte in meinem Umfeld, die nicht gerade förderlich mich unterstützt hätten. Aber das ist ein völlig anderes Thema. Und als dann zum ersten Mal der Gerichtsvollzieher in der Haustür stand, da wurde ich wach. Da merkte ich, jetzt läuft dir da was weg, was du nicht mehr so schnell einfangen kannst. Andreas, wenn jemand in der Situation ist, ich meine, heute ist es ein bisschen eine andere Situation, da ist es schon fast so ein Kollektivvorgang, weil wenn du heute aufgrund der Mikrobensituation runterrutschst, dann weißt du, zig Hunderttausende andere rutschen auch. Ich habe mich damals so relativ alleine dastehend gefühlt, war zudem prominent. Es geht jetzt wahrscheinlich dem armen Boris Becker nicht besser, nehme ich mal an. Und da muss man auch noch so ein bisschen vom hohen Ross runter. Heute unter den heutigen Gesichtspunkten möchte ich sagen, das war richtig gut, weil man menschlich auch viel lernt, seelisch reifen darf, wenn man das für sich nutzt. Aber sag du doch mal, spätestens, wenn also dieser Stapel der nicht zu bezahlenden Rechnungen größer wird, was soll getan werden?
Ja, das ist eigentlich schon weit überfällig. Man sollte es machen, bevor die Banderolen an den Briefen dran sind. Es gibt Schuldnerberatungen, bei denen man sich melden kann, die einen mit diesen Dingen auch konfrontieren. Es gibt die Möglichkeit einmal der Privatinsolvenz. Ich will das mal ansprechen. Das bedeutet, man meldet einen Insolvenzantrag an und bisher ist es so, dass man dann nach 6 Jahren tatsächlich sich wieder befreien kann und wieder ein normales Leben schuldbefreit führen kann. In diesen 6 Jahren wird man runtergepfändet, wenn man Geld verdient, bis auf seine sozialen Minimumgrößenordnung. Nun gibt es im Moment ein neues Gesetz, was in der Mache ist, aber verschoben wird und immer wieder verschoben wird. Und so genau wissen wir nicht, wann das soweit kommen wird, dass man diese Frist von 6 auf 3 Jahren reduziert. Es macht also relativ wenig, jetzt wahrscheinlich eine Insolvenz zu beantragen mit 6 Jahren Laufzeit, wenn in ein paar Monaten eventuell die Laufzeit nur noch 3 Jahre sein wird und ich dann mit meinen 6 Jahren noch drin hänge, weil ich zu früh beantragt habe. Es gibt aber auch etwas, um diese Insolvenzanträge tatsächlich herumzukommen in dieser Form, so wie wir das bei dir ja auch gemacht haben, und zwar indem man einen Vergleich macht. Es gibt Vergleiche. Was ist ein Vergleich? Ein Vergleich bedeutet, ich schulde irgendjemanden, ob als Privatverbraucher oder als Unternehmer, Geld. Und diese Summe hat eine gewisse Größenordnung und ich gehe jetzt an diese Gläubiger. Gläubiger heißen sie übrigens deshalb, weil sie glauben, dass sie ihr Geld zurückbekommen. Und das ist eben, man braucht heute schon einen starken Glauben als Gläubiger. Und es ist so, dass man dann dort mit den Leuten in Kontakt geht und das kann man machen. Es gibt da Spezialisten für, die so etwas machen, die dann auch prozentual dann von diesem ganzen Deal auch partizipieren auf privater Ebene. Ich halte das für sehr vernünftig. Das bedeutet, man geht hin und sagt, okay, du, ich schulde dir 100.000 und ich bin bereit, dir 3.000 zu bezahlen oder 4.000. Andernfalls würde ich jetzt Insolvenz anmelden und du kriegst gar nichts. Also gar nicht mit dieser Drohung, sondern tatsächlich eben halt mit den Menschen. Die Drohung steht natürlich dann im Raum, aber ohne sie so zu formulieren nach dem Motto, dann kriegst du eben nichts, sondern tatsächlich mit den Menschen auch mit einer gewissen Demut auftauchen, denn sie haben einem ja Geld geliehen. Das muss man mal ganz klar sagen. Man schuldet es ihnen ja nicht zu Unrecht, sondern weil man einen Vertrag eingegangen ist. Und aus diesem Grund ist es immer schwierig, die Gläubiger nachher als die Bösen zu bezeichnen und die armen Schuldner jetzt als die Opfer. So einfach ist es nicht. Es gehören ja immer 2 dazu. Es geht darum, versuchen, auf Augenhöhe mit diesen Gläubigern zu sprechen und ihnen ein Angebot zu machen. Und dann gibt es die Möglichkeit, eventuell über die ganzen Gläubiger, die man hat, eine Gesamtsumme zu ermitteln und dann mit einer Quotierung von 3, 5 oder 9% oder wie auch immer, das muss man im Einzelfall eben halt sehen, dass man dann mit einem Schlag diese Schulden dann abfinanziert, die anderen Gläubiger natürlich über 90% der Forderungen aus ihrer Sicht abschreiben müssen. Es müssen auch nicht alle Gläubiger einverstanden sein, sondern nur eine überwiegende Mehrheit. Da gibt es immer wieder bestimmte Regeln, die können sich auch mal verändern. Es gibt also auch die Möglichkeiten und gerade wenn man größere Summen in irgendeiner Form hat, es gibt viele, die haben Millionen Schulden, dann ist es schon sinnvoll, sich dort solchen Spezialberatern anzuschließen. Also wer Anfragen hat da, das mache ich doch trotzdem wirklich mal, dem kann ich gerne auch mal eine solche Adresse geben. Das geht jetzt weniger um die Größenordnung von 10 oder 15.000, sondern eben halt auch um größere Summen, die einen wirklich dann auch in große Schwierigkeiten bringen würden.
Zum Beispiel war damals jemand an mich herangetreten, dadurch, dass mein Name bekannt war, der gesagt hat, ich helfe Ihnen bei einer Planinsolvenz, ne? So nennt man das ja, oder genau. Damals hieß es so. Und Das Gute ist, also du hast ja auch da einige Empfehlungen, Andreas. Das Gute an der Sache ist, dass diese Leute sich dann in die Vorgänge einarbeiten und man selber diese wirklich nicht erfreuliche Arbeit nicht machen muss, weil es ist sehr, sehr schwierig. Und ich habe damals in der Zeit durchaus mit den Gläubigern einzeln gesprochen. Also das ist anstrengend, das ist wie ein Bittgesuch, das ist wie ein Gang nach Canossa und übrigens unterm Strich auch sehr gut für die Karma-Ablösung und auch sehr gut für die seelische Entwicklung, weil wenn man Eitelkeiten und Überheblichkeiten angesammelt hat in seiner Persönlichkeit, die wird man auf einem solchen Wege relativ schnell los und das ist gut so. Also das heißt, ich glaube auch, dass man gar nicht von ungefähr in eine solche Situation kommt, die man ja mehr oder weniger auch mit selbst verschuldet hat. Ich will das jetzt in der Mikrobenzeit heute nur bedingt so sagen wollen, weil an der Mikrobenzeit sind wir alle, die wir jetzt hier auf der Erde sind, gerade mit Schuld in gewisser Weise dafür verantwortlich. Schuld mag ich nicht benutzen, nehme ich zurück. So, und wenn dann dieser Planinsolvenzverwalter, wenn der die Aufgabe übernimmt, dann ist es in der anderen Hand. Es ist wichtig, das immer alles mit im Blick zu haben, dass auch alle Angaben stimmen. Es ist sehr wichtig, dass man sich jederzeit genügend Zeit nimmt, um sich auszutauschen, um Informationen weiterzugeben. Also alles zu tun, damit dieser Prozess so reibungslos und so wahrhaftig, wie es nur geht, sich zu entwickeln.
Richtig, und es ist so, wir haben das ja beide dann gemeinsam auch so durchgestanden. Das war eine große Geschichte und auch eine große Erfahrung. Und im Nachhinein, wenn man sich das ansah, es hatte ja nun schon ein paar Jahre, wo man vorher eben nichts gemacht hatte, wo es sich mehr oder weniger so zurechtgewurstelt hatte. Die Lebensqualität ziemlich schlecht wurde natürlich, die emotionale. Und dann hatten wir das Ding aber auch in anderthalb Jahren hatten wir das Ding vom Tisch, ne?
Ja, es lag natürlich auch daran, es kam ja mit dir so eine Qualität da in diese Geschichte rein, die ich vorher selber nicht gekannt hatte. Ich habe aber inzwischen viel von dir gelernt. Also ich würde mal sagen, auch für meine Vorbereitung für die nächsten Leben habe ich schon einiges an Erfahrungen gesammelt. Das heißt, wenn es um Finanzen, um Steuern, um Abgaben geht, nie zögern, nie verzögern, immer sofort. Ich kenne niemanden, der seine Steuererklärung schon praktisch im Voraus abgibt, aber du tust es so ungefähr. Du bist immer jeden Tag dabei, alles im Blick zu haben. Und das ist aus meiner Sicht tatsächlich die allerbeste Möglichkeit, dass man nirgendwo reinrutscht. Jetzt reden wir leicht, Andreas, aber wenn man erstmal in der Situation ist, dass man das zwar gerne machen würde, aber man kein Geld mehr hat, das ist, glaube ich, der Punkt, wo man im wahrsten Sinne die Hosen runterlassen muss.
Gut, wenn es soweit ist, dass man tatsächlich den Zeitpunkt auf No Return überschritten hat, dann ist es tatsächlich so, dass man zu einem Schuldnerberater gehen muss. So etwas gibt es auch bei Verbraucherberatung. In jeder größeren Stadt gibt es so etwas.
Zwegert.
Ja, genau. Das ist einer aus dem Fernsehen irgendwie. Ich kenne den hast du mir schon öfters genannt, den Namen mal. Habe ich schon gehört, aber ich kenne ihn gar nicht weiter. Auf jeden Fall ist es so, dass man dann eben halt dann tatsächlich nur noch den Weg hat und zu sagen, okay, jetzt muss ich sehen, dass ich das irgendwie in den Griff bekomme. Und dann ist es aber auch wieder, dass man den Schritt tut und macht. Die meisten schließen aber ihre Bude ab und machen die Tür nicht auf, wenn es klingelt, weil sie Angst haben, dass es der Gerichtsvollzieher sein könnte. Und das ist dann natürlich eine Lebensqualität, die dann einfach nicht mehr weitergeht, sondern tatsächlich, ich bin glashart, das weiß ich, mir tut das richtig leid, weil das hat ja auch Tränen gegeben. Solche Situationen sind emotional sehr anstrengend und ich lege auch ganz großen Wert darauf, dass ich nicht da jetzt hergekommen bin, habe das mal eben gelöst, sondern du hast deine Probleme selbst gelöst. Ich habe da so ein bisschen Anleitung gegeben, aber durch diesen schweren Gang nach Canossa musstest du selbst gehen und du musstest selbst deine Gespräche mit den Gläubigern führen, auch um ein Gefühl dafür zu bekommen. Das sind ja Menschen, die von einem etwas erwarten und die werden ja nicht, dass die kommen und sagen, oh, wir freuen uns aber, dass sie kommen, sondern die sind ja auch stinkesauer, die können bösartig sein und so weiter, die können einen sogar rausschmeißen oder eben halt sagen, ich rede mit ihnen nicht mehr und knallen den Hörer auf. Das heißt, es gehört schon Kraft dazu. Wenn man es aber hinter sich gebracht hat, dann fühlt man sich gut.
Ja, und dann gibt es solche Situationen. Ich hatte, das war ja auch einer der Hauptauslöser mit, ich hatte ja auch sogenannte Schrottimmobilien im Osten Deutschlands. Und da kommst du ja dann an die Banken kaum noch ran. Dann werden solche Kreditpakete plötzlich von anderen oder an andere Firmen verkauft, wo du dann den Überblick verlierst. Ich kann mich erinnern, dass ich da in der Situation, da warst du noch nicht in sich, ziemlich hilflos war.
Naja, es ist wirklich richtig schwierig auch, weil man hat vielen Menschen eben halt irgendwelche Kapitalanlagen mit steuerlichen Vorteilen verkauft. Und ich muss ganz sagen, ich habe da früher auch mal dran geglaubt. Ich habe das ja auch nicht immer alles verstanden, seit Ewigkeiten. Und irgendwann lernt man aber, wenn der Staat irgendwelche Vorteile bietet oder Zuschüsse bietet, ob die nun Riester heißt oder Rürup-Forderung, Förderung oder Sonderabschreibung für Immobilien, ob das nun über Sanierungsgebiete sind oder über historische Gebäude, dann ganz vorsichtig, Holzauge sei wachsam, der Staat verschenkt nichts. Und gerade im Moment, wo also beispielsweise eine Bauboomwelle ist, weil vermeintlich die Zinsen günstig sind, ich werde zu dem Thema Immobilien eben halt auch noch etwas sagen in einer der kommenden Sendungen, warum ich eben halt sage, wir haben zurzeit das höchste Zinsniveau für Hypotheken seit Bestehen der Bundesrepublik, wenn man eben halt im Verhältnis dazu auch die zu erwartende Wertentwicklung der zu finanzierenden Immobilie setzt, denn das ist ein ganz wichtiger Fakt, der völlig außer Acht gelassen wird, aber darüber reden wir dann eben halt in den separaten Bereich. Vielleicht zu uns, ich habe das so gemacht, ich möchte jetzt nachdem wir jetzt hier diese Einleitung hier so ein bisschen gemacht haben, werde ich jetzt mich gleich nochmal kurz hinsetzen und ein paar Grundlagen für die nächste Sendung vorbereiten und dann erst einmal die Systematik des Geld- und Finanzsystems darstellen und zwar unabhängig von der Mikrobenkrise, die da natürlich noch obendrauf kommt, dass viele ihren Job eventuell verlieren könnten. Und wichtig ist, dass Kosten runter immer Einkommen rauf bedeutet. Das ist wichtig. Wohlstand erreicht man niemals durch das Geld, das man verdient, sondern immer durch das Geld, was man nicht ausgibt. Und ich weiß eben halt, dass ich an der Kante auch wirklich kleinkariert wirke. Wir haben da schon viele Diskussionen drüber gehabt, weil ich bin tatsächlich einer, der immer alles in Ordnung hat. Und wenn ich eine Essensquittung habe, die ich irgendwo verbuchen muss, dann ist das Essen gemacht, der Name steht schon drauf und es ist 2 Stunden nach dem Essen bereits schon verbucht, weil ich das eben halt gerne haben möchte.
Ja, so ist er wirklich. Und es ist auch, wenn man das so vorher nicht drauf hatte, ist es sehr, sehr anstrengend am Anfang. Irgendwann gewöhnt man sich, dann übernimmt man es und am Ende kann man selber nicht mehr anders. Und dafür bin ich auch sehr froh und dankbar. Ich möchte nur denjenigen jetzt zum Abschluss nochmal sagen, die in eine solche missliche Situationen kommen, nehmt es bitte als einen Entwicklungsprozess, an dem ihr selber wachsen könnt, indem ihr so penibel und verlässlich, wie es überhaupt nur geht, die anstehenden Aufgaben abarbeitet, mit den Gläubigern in die Gespräche geht, euch Hilfe holt. Könnt auch Andreas anschreiben, der kann euch da bestimmt den einen oder anderen Namen sagen, der da helfen kann. Und das Ziel nie vor den Augen verliert, nämlich ich komme da raus und danach geht es mir besser. In dem Sinne, das ist mein Beitrag dazu. Andreas, du hast noch was.
Ja, ganz kurz. Ich will nur mal sagen, grob, in welche Richtung es geht in diesen Sendungen. Einmal wird als nächstes dann sein, dass ich mich beschäftige mit dem Finanzkollaps, der uns jetzt erwartet, warum das Geld gefährdet ist, wie die Hintergründe sind, aber alles allgemein verständlich. Nicht als der große Vermögensberater, sondern um Zusammenhänge rüberzubringen, damit es jeder verstehen kann. Meine Zielgruppe von Zuhörern ist 15 bis 25 Jahre alt. Wenn der 15-Jährige es versteht, dann versteht es der 25-Jährige auch und vor allem versteht es dann auch der 60-Jährige. Denn oder der 80-Jährige. Das ist nämlich genau das. Und das große Problem ist, dass viele nicken und viele verstehen dann gar nichts. Dann möchte ich ganz speziell darauf eingehen, auf den Unterschied zwischen Wert und Preis. Das heißt, der Unterschied zwischen einem Papierwert und einem Sachwert. Da gehe ich auf die Lebensversicherung nochmal ein, auf irgendwelche Kapitalanlagen bei Banken, warum und wieso. Dann auf das Lastenausgleichsgesetz. Das wird auch noch ein Thema sein in einer der Sendungen. Und dann kommt das große Thema natürlich Immobilien, privat genutzt oder vermietet. Das heißt, was sind eigentlich Immobilien, was hat das mit den Schulden, was könnte mit den Zwangshypotheken sein, wie sieht das aus mit einem Refugium eventuell im Ausland und. Das sind alles Faktoren. Und natürlich kommen dazu auch noch das Thema Metalle physisch und wie man Metalle eben halt, Edelmetalle eben halt als eventuelle Säule der Sicherung des Vermögens mit sich bringt. Und da möchte ich eben halt ein paar Rahmenbedingungen mehr bringen, als die, die man in Prospekten eben halt erfährt. Also das ist ungefähr das Ziel, grob zusammengefasst. Und das wird so ein paar kleine, wenige Sendungen dauern. Unter diesem Begriff, wie hieß das, Hashtag Finanzfragen, was ist zu tun? Andreas Popp, noch mein Name davor, dass man das unter diesem Begriff dann auch immer wieder finden kann. Ich hatte das schon mal gemacht, irgendwann vor 3-4 Monaten. Und das ist dann wieder irgendwo im Nirvana dann verschwunden, weil es auch alles unterschiedlich hieß. Und da haben wir einmal so eine kleine Konzeption drin und ich kann dann auch immer Nachträge dazugeben, wenn was Neues kommt.
In diesem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Liebe Grüße, bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.